danke. Sowieso die Hälfte zu Hause gelassen und dann, naja, aber ich will euch teilhaben lassen an zwei, drei Sachen, die mich in dieser Woche bewegt haben. Das erste, wenn ich die Kinder hier sehe, am Freitag habe ich in der Post die Beantragung für unseren Kleinkindergarten eingereicht. Wer also beten will, dass unten die Räume mit einem kleinen Kindergarten gefüllt wird, der sollte jetzt in die intensive Phase hineingehen, weil wenn ich unsere Kinder hier sehe, es ist absolut genial, was ich sehe, was im Kindergottesdienst geschieht. Ich finde das absolut genial. Ihr müsstet mal montags oder donnerstags hier sein, um zu sehen, was mit den Kindern hier vor Ort geschieht. Aber wir sehen, sie gehen hier raus und kommen in ganz andere Verhältnisse wieder rein. Da muss noch was anders kommen. Und wir haben uns ermutigen lassen, einfach mal zu sagen, wir beantragen mal und gucken mal, ob wir in die neuen Räume unten einen kleinen Kindergarten für 14 bis 20 Kinder genehmigt bekommen. Das wäre kein finanzieller Verlust für die Gemeinde, sondern es wird derzeit sehr stark vom Staat gefördert, aber man muss durch ganz viel Bürokratie durchgehen, was ja auch richtig ist. Es darf ja auch kein Mist gebaut werden mit den Kindern. Aber das könnte ein nächster Schritt sein in den Diensten an den Kindern, was ein Teil unserer Berufung in der Gemeinde ist. Und wir möchten auch ganz gezielt diese Kinder mit dabei haben, die eigentlich aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Mich hat es bewegt, dass Gerda einige Firmen angeschrieben haben, um einen Schulranzen für die neuen Kinder zu bekommen. Und eine Firma hat reagiert. Und zu sehen, wenn die Kinder dann einen Schulranzen bekommen. Oder wenn wir dann, oder muss ich sagen, Gerda sich müht, eine Krankenversicherung für einen Jungen in der Schule zu bekommen, der hier sitzt, der sonst nicht auf Klassenfahrt mitgehen darf und keine Versicherung nimmt das. Dann denke ich immer, da ist Gemeinde Jesu gefordert, mit einem ganz weiten Herzen unterwegs zu sein und zu gucken, dass wir was umbrechen mit den Kindern, die Gott uns anvertraut hat. Das ist der erste Teil, wo ich euch daran teilhaben lassen möchte. Und der andere, der führt so ein bisschen schon in Richtung Predigt. Manchmal ist es ja so, Sigi hat davon geredet, dass sein Motorrad mit der Kette irgendwelche Schwierigkeiten hatte. Mein Auto machte Mucken und ich fahre dann zu unserem Standardreparateur, der in der Nähe direkt von Werner. Werner, schön, dass du heute da bist. Ja. Du lebst, ja. Ich sehe dich nicht nur auf entsprechenden, lassen wir das. Ich bin auf dem Weg, steige aus dem Bus aus, gehe ein Stück zu Fuß, da kommt ein junger Mann mir entgegen. Der guckt mich ein paar Mal an, ich denke, was will er von mir? Steht vor mir, sagt, darf ich Ihnen was schenken? Oh, ich denke, der kommt von Werner. Der machte so ziemlich taktisch alles verkehrt, was man machen kann, um Paul, der auf dem Weg ist, irgendwie anzusprechen. Aber dieser Mann hat mich so fasziniert. Er wollte mir das Beste schenken, was es überhaupt gibt. Wie gesagt, die Form, wie er das machte, ich habe gedacht, okay, er ist ja in der Jüngerschaftsschule, er ist in der Evangelistenschule, da darf man üben. Und ich habe mich nachher geärgert, weil ich so unter Zeitdruck war, dass ich nicht mit ihm an Ort und Stelle einen Kurs gemacht habe, wie er mir besser das Beste von der Welt hätte andrehen können. Aber ich war so bewegt davon und ich dachte, Mann, wo sind die Christen, die einfach sich aufmachen und irgendwas probieren, den Menschen irgendwie das Beste nahe zu bringen, was es überhaupt gibt. Und dann schaue ich mich an und denke ich, Mann, ich bin schon wieder so unter Druck. Ich muss sehen, dass ich das Auto kriege, dass ich möglichst schnell wieder im Büro gehe. Ich hatte auch eine Entschuldigung, weil Max hat Urlaub. Ja, Büro musste besetzt sein, es musste. Ich war schon wieder so zielorientiert unterwegs, dass ich noch nicht mal Zeit hatte, mit diesem jungen Mann zu stehen. Und wenn ich nichts anderes gemacht hätte, als gesagt, hey, ich finde dich absolut genial, komm, ich bete mit dir. Ich habe mich nachher so über mich geärgert. Und Werner, wenn du ihn siehst, sagst du, den Pastor, den er getroffen hätte, der hätte öffentlich Buße getan, dass er so falsch mit ihm umgegangen wäre. Kannst du ihm das sagen? Und ich sitze auch mal gerne mit ihm zusammen und sage, was er anders hätte machen können. Dass Paul stehen geblieben wäre und hätte das Beste genommen. Ja. Aber ich wollte mich auch nicht dumm stellen, das wäre auch blöd gewesen. Ja. Sag, was ist denn das? So, ja, okay. Schau mal. So, und das Dritte. Und dann komme ich langsam auf die Zielgerade. Ich gucke mir eine Fernsehsendung an über die modernen Suchtmittel. Ich habe mal ein paar Bilder, glaube ich. Ich möchte mal sehen, ob ich die jetzt so kriege. Ihr müsst also heute noch mal ohne mein iPad hier vorlieb nehmen, weil ich das nämlich nicht eingestellt gekriegt habe vorhin. Na. Zwischen Himmel und Erde brütete die Technik. So, jetzt müsst ihr aber kommen. Sonst ist aber auch egal, sonst müsst ihr euch das alles vorstellen. Vorhin klappte das noch, aber heute klappt nichts so richtig. Aha, die Quelle wird gesucht. Ja, das geht mir. So, hier habe ich ein paar Bilder von Stadien in der Sucht. Ganz rechts ein einfaches Raucherbein. Ich grüße alle Raucher. Oben ein Mann in der Magersucht. An diese Süchte hat man sich weitestgehend gewöhnt. Und dann ein Bild, was Crystal so tut. Eine Frau 1998 und 2002. Als ich Anfang der, ich glaube, 2001 mit Carola in Sachsen in der Schule war und wir über Drogen gesprochen haben dort, da kam der Direktor und sagt, können Sie auch was über Crystal sagen? Da war das noch gar nicht in den Medien, aber damals in Sachsen schon absolut unterwegs. Und darunter die moderne Droge, was Liquid Ecstasy macht. Das ist momentan die vielleicht am wenigsten bekannten Drogen unter uns. Ich meine, kann das sein, der eine oder andere sitzt heute hier und hat ein Schlückchen genommen. Das ist ein Mittelchen, das kannst du gar nicht nachweisen, ist ein ganz, nimmst einen kleinen Schluck. Man kennt es in Überdosen als K.O.-Tropfen. Aber es ist die Modedroge, weil man kann relativ lange eigentlich in einem Maßen normal noch leben. Und die ist vor allem extrem billig. Jetzt will ich ja keine Werbung für diese Drogen machen, sondern ich habe mir nur gedacht, es gibt auch noch eine Sucht. Hier, das ist die äußere, aber es gibt eine, die uns Christen ganz tief bewegt und die hat was damit zu tun, dass ich diesen jungen Mann getroffen habe und festgestellt habe, bei mir hat irgendwas innerlich sich verändert, dass ich anscheinend nicht mehr dieses Feuer habe, jemanden an der Straße anzuhalten, ein Traktat von Werner Nachtigall aus der Tasche zu ziehen und sagen, ich gebe Ihnen das Beste, was Sie je noch, da können Sie sich gar nicht vorstellen, wie gut das ist, was Sie jetzt hier lesen können. Da scheint irgendwas verloren gegangen zu sein. Und ich denke, ich muss euch mit euch zusammen über Habsucht und eine Therapie darüber nachdenken. Na klar, Donald Duck und so weiter, das ist alles kein Thema, das brauchen wir nicht, das sind Vergangenheiten. Aber diesen ersten Vers, den ich hier in den Raum stellen möchte, von Paulus 1. Timotheus 6, 10 und 11. Das geht uns dann sehr wohl was an, denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Andere Übersetzung, Geldliebe, Geiz. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor alledem. Ich sehe mir die Suchtbilder an und denke, Mann, das Christel. Mann, diese neue Droge. Mann, diese Magersucht und das Rauchen. Und ja, ich habe den Alkohol ja noch gar nicht angesprochen. Die Droge, an der die meisten Leute unter den Süchtigen sterben. Und dann sehe ich hier, und Paulus sagt, es gibt auch eine Habsucht, die mich innerlich kaputt macht. Die mich innerlich lethargisch macht. Und ich schaue mal ein klein wenig mit euch hin, was die Habsucht so bewirkt. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. In Kolosser 3, Vers 5 steht geschrieben, darum tötet, was irdisch an euch ist, die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden, und jetzt kommt's, und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. Und die Habsucht fängt schon relativ früh bei uns an. Ihr alle kennt das, wenn Kinder ganz klein sind und dann kommt ein Schwesterchen und ein Brüderchen dazu und dann werden irgendwann Bauklötzer gekauft. Meistens ist das hier so etwas Größeres, damit man die Kleinen nicht verschluckt, ja. Und dann sollen die Kinder damit bauen oder man ist ganz nobel drauf und hat Holzspielzeug. Und dann kommt das kleine Baby zu dem Zweijährigen angekrabbelt und will auch so ein Holz haben. Und du hast den Kindern das nie gezeigt, wie man ein Holzklötzchen bei seinem Bruder auf den Kopf haut. Hast du nie gezeigt, ja? Deine züchtigen Methoden, die sehen anders aus, ja? Aber nicht, mit dem Holzklötzchen wird nicht geschlagen. Und plötzlich siehst du, bei Kindern passiert es. Also ich habe das bei meinen Kindern, obwohl ich der beste Erzieher war, den es überhaupt gibt, ich war von Anfang an perfekt, Mühlernbücher, ja, und so weiter. Ich wollte ein Pferd im Garten haben, aber wir hatten keinen, verstehe. Aber trotzdem entdecke ich das bei meinen Kindern, die sind irgendwo entartet. Je älter ich geworden bin, habe ich das natürlich in meiner Umgebung festgestellt. Habsucht im Thema der Rechthaberei. Ich will jetzt nicht schon wieder mal die Ehe strapazieren, ja, aber ich könnte die Gemeinde strapazieren. Als Regionalleiter werde ich ja öfters eingeladen zu Schlichtungsgesprächen. Ehrlich, ich frage mich, was ich mir angetan habe, zu Schlichtungsgesprächen unterwegs zu sein. Du siehst da Leute mit einem hochroten Kopf und da werden Sachen ausgepackt. Einer nach dem anderen packt was aus und haut es auf den Tisch. Und eigentlich müssen wir die Frage in den Raum stellen, willst du Recht haben oder Frieden? Weil manche Sachen kannst du gar nicht mehr klären. Und letzten Endes geht es um die Habsucht, dass ich bestimmte Positionen haben will. Und gestern habe ich noch in so einem Gespräch gesessen, da kam dann der Vorwurf, ich werde geistlich missbraucht in der Gemeinde. Und sag ich, hier denkst du irgendwas falsch. In der Gemeinde kannst du nie geistlich missbraucht werden, wenn deine Haltung von Anfang an stimmt. Wenn ich alles, was ich tue, dem Herrn tue in erster Linie, kann mich kein anderer in der Gemeinde missbrauchen. Und wenn ich geistlicher Leiter sein will, ich sage euch, wer geistlicher Leiter sein will und nicht bereit ist, sich missbrauchen zu lassen, der braucht erst gar nicht anzutreten. Du wirst immer wieder Leute finden, die irgendwas von dir absaugen wollen. Das ist so. Und das muss man am Anfang wissen, sonst macht man sich am besten gar nicht auf den Weg. Die räubern meine Zeit. Ehrlich, wenn du abends um 10 noch einen Anruf kriegst, oder das Schlimmste, deswegen ist meine Telefonnummer nicht gelistet, ich habe Anrufe gekriegt nach 2 Uhr. Das will ich gar nicht mehr. Ja? Ich werde ausgenutzt. Wenn ich von Anfang an sage, ich will dem Herrn dienen und alles, was ich tue, soll ihn ehren, dann kann ich nicht missbraucht werden. Das geht gar nicht. Dann haben mir Leute zwar meine Zeit vielleicht gestohlen, aber die hatte ich vorher dem Herrn Jesus geschenkt. Das ist ganz einfach, nicht? Und dann stelle ich fest, ich entwickle aber Habsucht und ich will mein Recht behalten. Und was immer passiert, ich habe vor 14 Tagen darüber gesprochen, dann setze ich nicht mehr diesen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, auf den Thron, sondern ich habe meinen eigenen Gott. Wer erinnert sich noch an meine Schlangenauslegung, die ich weitergegeben habe? Ehrlich, euch kann man knicken. Ihr seid wie ich auch. Ich gehe montags hier in der Gemeinde rum und jemand fragt mich, worüber hast du denn am Sonntag gepredigt? Sag ich, weiß ich nicht mehr. Versteht ihr? Ihr missbraucht mich als Unterhaltungskünstler. Ja, hoffentlich bin ich heute gut genug. Ja? Versteht ihr? Da kommt die Schlange im Paradies. Und dann gibt es diesen Dialog mit Eva. Und am Anfang steht, dass Jahwe alles, der große Gott, ihnen alles zur Verfügung gestellt haben. Und dann nach dem Dialog mit der Schlange auf einmal sind sie bei der Sache, ist nur ein Elohim, ein irgendwelcher Wald- und Wiesengott, der nicht erlaubt hat, dieses oder jenes zu tun. Wann immer Habsucht bei dir anfängt, der erste Teil, der passiert, du schippst Gott vom Thron und schiebst irgendeinen Wald- und Wiesengott nach oben. Bei den 10 Geboten fängt es doch an, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist vielleicht das Erste, was die Habsucht bei mir macht. Sie schiebt die Größe Gottes, dass er mich wirklich versorgen könnte in allen Punkten, schiebt er beiseite. Gute Bibelstelle. Gibt doch die Geschichte, ich glaube, die ist in der Bergpredigt verankert, wo es über das Sorgen geht, wie das alles so ist. Und dann endet das mit dem Chorus, den wir öfter singen, trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch nichts mehr zufallen. Dann habt ihr alles ausgegeben, nicht? Da steht, da wird euch alles andere zufallen. Und in der Habsucht sage ich ganz klar, dieser Gott kann mich nicht mehr versorgen, ich brauche einen anderen. Das merkt man nicht sofort, vor allem nicht in der Gemeinde. Aber wenn einer magersüchtig ist, merkst du das auch erst relativ spät. Und manchmal denke ich, unsere Gemeinden sind magersüchtig. Ein zweites, was die Habsucht mit uns macht, sie führt uns zurück in die Gefangenschaft. Hier habe ich das nochmal. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn ich jetzt sage, was dann in den Geboten weiterkommt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel und noch alles, was dein Nächster hat, dann sagt es nichts anderes. Wenn du das machst, du wirst wieder in Gefangenschaft kommen. Die Habsucht wird dich im Griff haben und irgendwie wirst du nachher ganz anders aussehen. Viele, so stand es doch geschrieben, sind dabei vom Glauben abgeirrt. Die haben nicht mehr den großen Gott als Vorbild, sondern ihren kleinen Wald- und Wiesengott und meinen, das muss ich unbedingt haben. Ich brauche meinen Urlaub, ich brauche meine Zeit, ich brauche das und dieses und jenes. Guck mal, was die anderen haben. Wenn dich das bestimmt, bist du mitten in der Habsucht unterwegs. Und ich sage euch, jeder von uns, der hier sitzt, ist davon betroffen. Und das, was die Sache macht, sie führt dich wieder in die Knechtschaft. Du bist nachher ein Knecht unserer kapitalistischen Gesellschaft. Und das Begehren fängt ganz tief unten an. Bei Kleinkindern schon und manchmal auch bei Hundertjährigen noch anzutreffen. Wir haben keine Zähne mehr im Mund, aber wollen La Paloma pfeifen. Ja? Versteht ihr? Das könnt ihr löschen. Dummer Spruch wieder von mir. Und das Schlimmste, die Habsucht ruiniert deine Seele. Spätestens wenn dieser Prozess einsetzt, dann merken das auch die anderen. Weil dann wirst du schon komisch. Dann ist deine Meinung nicht mehr umzuwerfen. Selbst mit guten Argumenten, dann regiert nur noch das Gesetz. Aber ich lese, dass die Liebe über das Gesetz triumphiert. Wir könnten jetzt hier ganz viele Geschichten nehmen. Ich lese nur noch mal den Vers, der oben groß steht. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Können das Gleichnis vom reichen und armen Lazarus nehmen, die Geschichte vom Kornbauern, die Geschichte vom reichen Jüngling. Wir können ganz viele dieser Geschichten in der Bibel nehmen. Der Herr Jesus hat da ein ganz großes Augenmerk drauf gelegt. So, und jetzt passiert es, dass wir in der Gemeinde anfangen, habsüchtig zu werden. Ich möchte diese Position haben. Ich möchte diese Position haben. Wenn ich die nicht habe, dann bin ich nichts mehr. Wie viel Schacherei in Gemeinden über diesen Punkt gehen. Mir wird manchmal so schlecht dabei. Wenn wir uns übereinander erheben, so ganz nebenbei, so ganz vorsichtig, das ist hammermäßig, was sich da abspielt unter Frommen. Und dann wundern wir uns, wenn wir nicht mehr den Eifer haben wie der junge Mann, den ich da getroffen habe. Ich sage das nochmal, ich bin auch habsüchtig gewesen. Ich wollte meine Zeit anders einteilen. Ich hatte keine Zeit mit dem jungen Mann, um den zu ermutigen. Da stelle ich bei mir auf einmal fest, Mann, ich bin Pastor. manche Sachen, sage ich, die habe ich gar nicht mehr. Aber dann stelle ich dabei fest, ey, ich bin ganz anders unterwegs, ich bin habsüchtig. Und wenn es nur darum geht, jetzt will ich endlich meine Ruhe haben. Zerstöre meine Kreise nicht, da kann ich mich noch wunderbar, will ich jetzt nicht, naturwissenschaftlich ansetzen. Muss ich nicht weiter sagen, ja? Wir haben die drei Dinge. Als erstes wird der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, vom Thron geschubst. Das zweite, was war das nochmal? Das zweite war nochmal. Du musst die CD holen. Das dritte war, es tötet deine Seele. Die Frage natürlich, wie kommt man davon weg? Und ich habe gedacht, ich muss was mit euch unternehmen. Ich mache mit euch eine Therapie. Ich grüße alle Habsüchtigen. Ich freue mich, dass wir so zahlreich heute erschienen sind, um an der Therapie teilzunehmen. Der erste Schritt in der Therapie, den habe ich bei den anonymen Alkoholikern geklaut. Wir fangen damit an, dass ich sage, ich heiße Paul und ich bin habsüchtig. Wenn ihr in diese Therapie mit einschreiten möchtet, dann schau dir deinen Nachbarn mal an und dann sagst du, ich kenne deinen Namen nochmal, aber ich könnte jetzt sagen, Siegfried, du guckst zu meiner Frau und sagst, ich heiße Siegfried, wenn du meinst, du bist habsüchtig und ich bin habsüchtig. Das wäre der erste Schritt. Wenn wir den nicht machen, das stelle ich nämlich bei ganz vielen Leuten fest, die in der Sucht drin sind, die sagen, ist doch nicht so schlimm. Insbesondere ist das interessant, wenn du mit Heroinsüchtigen dich unterhältst. Die sagen, ach, du musst das einmal sehen, das ist so schön und ich höre in 2 Monaten auf und dann werde ich in Hawaii eine Hacienda gründen. Die haben Pläne, die hauen dich immer vom Sockel. Ja, stimmt's, wenn man mit TC, du weißt ja von TC besser, nicht? Du sitzt mit denen zusammen, du siehst, da sitzt der lebendige Tod vor dir. Die sagen, na, jeder hat ja eine Sucht, das meinen insbesondere die Raucher. Ja, deswegen ziehe ich nochmal dran, mein Opa ist 100 geworden, der hat immer geraucht. Erzähl mal so einem, dessen Opa 100 mit Zigarre geworden ist, dass er aufhören soll zu rauchen. Der sagt, du bist doch bescheuert. Warte, du kennst das wieder. Wenn du süchtig bist, der erste Schritt zu sagen, ich bin süchtig, das ist der größte Hammer. So, jetzt könnt ihr das mal ausprobieren. Wenn du meinst, du bist ein Stückchen erwischt worden durch meine Einleitung, dann kannst du, er ist blöde, wenn man die Gemeinde so dressiert, nicht? Ich mag das, ich hasse das. Aber ich sag mal, wenn du den nächsten Schritt mit mir gehen willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zumindest gedanklich deinen Nachbarn anzugucken und zu sagen, ganz still, oder du sagst zu dem Herrn Jesus, Herr Jesus, ich heiße Paul und ich bin habsüchtig. Ich stehe vor euch und ich sage es ganz ehrlich, ich heiße Paul und ich bin habsüchtig und ich will es nicht haben. Ohne dieses Geständnis, dass ich wirklich süchtig bin und dass ich ohne Hilfestellung nicht wegkomme, keine Chance. Jeder, der jetzt hier sitzt und sagt, Herr, hier bin ich, komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Ich sage dir, Montag bist du wieder in der Habsucht gefangen. Die Wurzel allen Übels, berichtet die Schrift, ist die Habsucht. Und das Erste, was ich dagegen tun kann, ich muss es gestehen, ich muss es bekennen. Vielleicht ist das deswegen auch in der Schrift festgelegt, bekennt einander eure Schuld. Könnte ja sein. Ihr seid ja alle fromm. So, jetzt gucke ich mal, ich habe noch einen zweiten Teil. Nee, da waren wir ja schon, die Tötung der Seele hatten wir schon. Ich will ja mit euch Therapie machen. Ich mag keine Therapien. Das geht euch noch nichts an, das hier. Was kann ich dagegen tun? In Timotheus 6, Vers 1, im 1. Timotheus, sagt Paulus dem Timotheus, seinem Jünger, der anscheinend mit Habsüchtigkeit zu tun hatte, du aber ein Mann Gottes, flieh vor dem Alle. Streb unermüdlich nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpf den guten Kampf des Glaubens, ergreif das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. von dem allen soll er fliehen. Und ich frage mich manchmal, wohin fliehen? Wenn ich jetzt sage, Feuer, Feuer, dann stürzt alles da raus. Dann wissen wir, da ist der Ausgang, da weißt du, wo du hinfliehen sollst. Was aber, wo sollst du hinfliehen, wenn du habsüchtig bist? Da habe ich lange drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht müssten wir hier eine Abraham-Therapie machen. Abraham wird ja, von ihm wird ja gesagt, dass sein Glaube ihm zur Gerechtigkeit diente. Und da dachte ich, ja, so ein Glaubensheld war er ja auch nicht unbedingt, wenn du seine Biografie mal im Einzelnen nachliest. Ja, er versucht, dem Nachwuchs aufzuhelfen mit seiner, ja, er lügt. Das ist nicht meine Frau, das ist meine, ja, verstehe dir. Du kannst an Abraham verzweifeln und dann steht im Neuen Testament, der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber dann habe ich mir den Abraham ein bisschen genauer angesehen. Da ist dieser Abraham ausgezogen und ich kann mir vorstellen, je älter er geworden ist, hat er gesagt, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier eigentlich unterwegs? Die Frage habe ich mir mit Martin am Freitagmorgen nochmal im Büro gestellt. Wir haben da gesessen und haben gesagt, machen wir eigentlich alles richtig? Wir sind manchmal so müde, aber es sind so viele Christen, die sich in den letzten Jahren haben taufen lassen und nach kurzer Zeit schmieren sie wieder ab. Oder du hast Leute, die wachsen in der Gemeinde auf, werden in der Gemeinde alt und benehmen sich dann noch komisch. Zum Beispiel Paul. Ja, verstehe? Machen wir irgendwas falsch? Haben wir uns gefragt. Und mir ist im Überlegen danach gekommen, wir machen eins falsch. Wir versuchen von der Glaubenssubstanz zu leben. Von einem Sonntagmorgen-Cracker. Der Abraham, der wurde manchmal von Gott zum Urlaub an den Strand geführt. Und während er da alleine am Strand steht, fängt Gott mit ihm an zu reden. Sag mal, fang mal an zu zählen, wie viele Sandkörner siehst du? 1, 2, 3, 4. Gott, meinst du das eigentlich ernst? Da kommen wir heute Abend nicht mehr durch. Ja? Wer von euch hat in der letzten Zeit mal am Strand gelegen? Ach, ihr habt alle Balkonien hinter euch gebracht, wa? Ihr wisst aber, wie Strand aussieht, muss ich kein Bild liefern, ja? Ihr wisst, wie viele Sandkörner da sind. Das ist gigantisch viel, gigantisch viel. Abraham brauchte eine Glaubenslektion, dass Gott zu ihm sagte, gib mal acht, so viele Nachkommen. Ich glaube nicht, dass Gott 1:1 gemeint hat, sondern er sagt, gib acht, hab Glauben, ich schaffe da was zu machen. Und dann wird er am Strand müde, legt sich zurück, verpeilt die Zeit, wo die Frau das Essen gemacht hat, wird wach und du bist am Strand, hast keine Starbeleuchtung von Berlin und siehst diesen Riesenhimmel. Und dann diskutiert er nicht, ob man bei einer Sternschnuppe sich was wünschen darf oder nicht. Das wäre nämlich Aberglaube. Und er guckt hoch und Gott sagt, na, mit dem Zählen nicht fertig geworden, aber guck mal die Sterne an. Und dann geht der nächste Glaubensschritt, sagt, fang mal an zu zählen. Gut, mit bloßem Auge kann man das irgendwo noch erfassen, aber was da alles hinter ist, erfasst du nicht mehr. Wohin fliehen? Wohin fliehen? Ich glaube in die Abraham-Therapie. Wir brauchen hin und wieder eine Auszeit, um über die Größe unseres Gottes nachzudenken. Das machen wir nämlich in der Regel nicht. Wenn wir am Strand sind, denke ich nur, ich habe ein Buch und eine Sonnenbrille, mehr brauche ich nicht. Die Flossen noch, ja, ohne Brille, damit man ja, unmöglichst keine Quallen oder irgendjemand, der mit mir was sprechen will. Ja. Versteht ihr? Wir haben da unsere Vorstellung. Aber wer von uns ist wirklich nochmal rausgegangen und ich mache einfach mal Mut. Ich meine, heute ist schlecht, heute kannst du nicht, aber du könntest an den Wannsee fahren und könntest mal barfuß durch den Strand gehen, klebt ein bisschen Sand dran, weil es ist heute feucht. Aber dann fang mal an, so groß ist dein Gott. Wenn du das weißt, hören ganz viele Dinge auf, die mit Habsucht zu tun haben, weil du meinst, das muss ich noch haben, das und das und das, damit ich besser versorgt bin, wenn das und das passiert. Das hat nichts mit Vorsorge zu tun. Das müssten wir schon machen. Das gehört zur anerzogenen Cleverness, die wir haben. Und wer nicht vorsorgt, ist doof. Aber die Sorge, dass ich was haben und besitzen will, die verändert sich dann, wenn ich verstehe, wie groß Gott ist. Deswegen brauche ich, nachdem ich bekannt habe, ich heiße Paul und ich bin habsüchtig, brauche ich als nächsten Therapieschritt, dass ich wieder feststelle, wie groß Gott ist. Trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das heißt, du kriegst von Gott gesagt, du brauchst gar nicht süchtig sein, du hast die Fülle. Und sagst, ja, wo ist er denn? Ja, geh mal an den Strand, lern von Abraham. Abrahams Glaube, ich glaube, der musste aufgebaut werden bei jeder Strandwanderung. Und ich hoffe, bei jeder Strandwanderung, die du in der nächsten Zeit machst, dass dir das ganz tief im Herzen drin ist, dass du den Sand siehst und sagst, das kann mein Gott machen, das kann mein Gott machen. Bei jeder Nachtwanderung oder wenn du auf dem Balkon stehst und guckst mal hoch, vielleicht hast du auch ein Teleskop und guckst mal nach oben, das ist dein Gott. Und nicht so ein kleiner Elohim, der dich irgendwo mal versorgen muss, weil du noch Macht ausübst. Verstehen wir das? Zweiter Schritt in der Therapie. Ich brauche unbedingt Glaubensermutigung an diesen absolut großen Gott, sonst werde ich die Therapie gegen Habsucht nicht in den Griff kriegen. Ich habe noch einen Schritt. Na, das war jetzt nochmal zur Wiederholung. Ihr merkt, ich bin heute etwas Konfuzius. Ein Leben in Dankbarkeit hatte ich, das geht auch. So. Wenn du dann vom Strand kommst, hast aufgegeben bei 200.685 Sandkörnern. Sagt, bringt sowieso nichts. Bau lieber eine Sandburg. Muss mal rechnen, wie viele Körner da reinpassen. Wenn dein Glaube wieder aufgebaut ist, dann wird es sich auf das lenken, was Gott dir alles Gutes getan hat. Ich glaube, wir sind deswegen evangelistisch so müde geworden, weil uns die Habsucht langsam kaputt gemacht haben. Wir wollen die größte Gemeinde haben, die schönste Gemeinde. Wir wollen mit der Gemeinde angeben und nicht mit Gott. Wir wollen diesen Erfolg haben und jenen Erfolg haben. Dann mach alles irgendwo gut sein. Aber wenn ich nicht dankbar bin für das, was Gott mir gibt, tagtäglich, wenn ich die Bilder aus Nahost sehe, die Berichte aus der Ukraine lese, dann weiß ich, innerhalb von kürzester Zeit sind alle Dinge, die das Leben ausmachten, vorbei. Die Menschen, die den Krieg noch mitgemacht haben unter uns, die die Nachkriegszeit erlebt haben, ich glaube, sie wissen noch, was Dankbarkeit ist, wenn man genug zu essen hat. Wenn Kleidung da ist und wenn man nach Hause kommt und alle Familienangehörigen sind jetzt noch lebend da. Am 3. Oktober wird ein Dankgottesdienst sein für die Wiedervereinigung. Und anschließend wird mit einer kleinen Prozession vom Mauerdenkmal in die Anklamer Straße gegangen. Dort wird ein Pastor aus der Ostukraine sein. Der wird erzählen, dass seinem Pastorkollegen sämtliche Kinder und Frau erschossen worden sind. Dass alle Gemeindehäuser geplündert worden sind. Verstehen wir, wie dankbar müssten wir eigentlich sein für das, was tagtäglich hier uns geschieht. Und wir fürchten uns dann davor, jemanden auf der Straße anzuhalten und sagen, kann ich dir was von dem Besten erzählen, was ich habe? Wir sind habsüchtig mit unserer Zeiteinteilung unterwegs. Als ich mit Martin darüber gesprochen habe, habe ich gedacht, ja, ich bin geprägt durch meine Programme. Frage ich noch, Herr, was willst du, dass ich tue? Wie in dem alten Kirchenlied, und alles ist gesagt. Ich kann mich natürlich theologisch rausreden und sagen, naja, ich bin nicht Jesus, ich sehe nicht jeden Tag, was der Vater tut. Aber allein meine Haltung sagt oft schon was anderes. Deswegen, ich muss lernen, in einer Therapiestunde nicht nur die Größe Gottes wiederzusehen, Jahwe wieder auf den Thron zu setzen und den Elohim hinuntertun und muss wieder lernen, dankbar zu sein. Seid dankbar in allen Dingen, das ist das, was Gott von uns möchte. In 1. Thessalonier 5, Vers 18 geschrieben. Oder Psalm 73, 2 und 3. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen zu gut ging. Ich wäre fast gestrauchelt, sagt der Psalmist, weil er nicht mehr in der Dankbarkeit lebte. Und letzten Therapieschritt. Ich drücke immer die falsche Taste, ich weiß nicht, was ich mache. Du brauchst eine Therapiegruppe. Du brauchst eine Therapiegruppe. Ist nicht meine Idee, sondern das sagt die Gemeinde. Therapiegruppe, sagt die Bibel, Therapiegruppe Gemeinde. Wir sind ja immer noch dabei, Hauskreise oder engeres Miteinander zu entwickeln. Hier braucht es ganz viel Gebet, weil das ist in unserer Stadt so massiv verloren gegangen. Weil wir alle habsüchtig unterwegs sind. Wir sind alle als Egoisten geprägt. Wer von uns will sein Haus regelmäßig aufmachen? Wer will dem anderen dienen? Wer will sich ausnutzen lassen? Damit es dem anderen gut geht. Wer will auf seinen Fernseher verzichten und hingehen? Wer will mit Familien zusammensitzen, dass Familie wieder gestärkt wird? Wer ist bereit, sich aufzumachen und zu gehen, den anderen gegebenenfalls zu ertragen? Und ich sage euch, wenn man anfängt, Hauskreis zu machen, das Erste, was Gott macht, er wird dir nicht die Angenehmen schicken, sondern die, wo du sagst, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Warum macht er das? Damit dein Charakter sich verändert, dass dein Herz weiter wird. In jedem Hauskreis, den ich haben durfte, war irgendeiner da, der mich genervt hat. Eine Person, die habe ich dann mal Schleifstein genannt. Und als wir zu irgendeiner Geburtstagsfeier zusammengekommen sind, dann hat sie mir zwei Sensensteine, um Sensen zu schärfen, geschenkt, in Kreuzform zusammengeklebt. Liegt bei mir jetzt noch zu Hause. Ja? Damit wollte sie sagen, ich war der Schleifstein. Habe ich immer anders interpretiert. Ja? Versteht ihr? Wir brauchen diese Therapiegruppe, dass ich weiß, dem anderen geht es genauso. Der sagt, ich heiße Paul und ich bin habsüchtig. Ich brauche das, dass ich höre, dass jemand sagt, guck doch mal wieder in der Therapie, wie groß Gott ist. Das reicht sonntags morgens nicht aus, dass du einmal singst, wie groß ist mein Gott, wie groß ist mein Gott. Das müssen wir täglich hören, weil sonst wird unser Glaube ganz schnell platt gehen und wir werden innerlich mutieren wie die Bilder mit den Raucherbeinen. Ich möchte nicht mit einer Lupe in die jedwede Seele von uns hineingucken, wie verraucht die schon ist. Und wir brauchen das, dass wir in der Therapiegruppe zusammensitzen und uns Mut machen. Die Bibel weist uns darauf hin, dass sie sagt, die Wurzel allen Übels ist die Habsucht. Geld, Liebe, Geiz, Habsucht, so kann das Wort übersetzt werden. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet. Ein Mann hat mal gesagt, wir haben Teestuben für Drogenabhängige, Alkoholabhängige. Er wartet drauf, wann die erste Teestube für Habsüchtige aufgemacht wird. Vielleicht müssen wir draußen ein Schild anmachen. Jeden Montagabend Therapiestunde für Habsüchtige. Wir laden ein. Im Internet eine Seite machen. Zu sagen, wir machen eine Therapiegruppe für Habsüchtige. Vielleicht hätten wir dann eine größere Versammlung wie sonntags morgens. Weil Menschen sagen, ich möchte nicht so enden wie das Bild von dem Habsüchtigen oder die geistliche Veränderung in meiner Seele haben wie ein Crystal-Genießer oder Liquid Ecstasy. Habsucht ist viel schlimmer. Sie scheint tief verwurzelt in unserer Seele zu sein. Und ich glaube, Gott will uns ganz neu sagen, trachte wieder zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir zufallen. Amen.